Kann man mich gut hinten in den letzten Reihen hören? Die Ventilatoren sind ziemlich laut und dann geht das manchmal ein bisschen unter. 79 nach Christus gab es einen Vulkanausbruch und durch diesen Vulkanausbruch ist die Stadt Pompeji zerstört worden. Und dabei sind ca. 2000 Menschen ums Leben gekommen und seitdem wurden viele Ausgrabungen gemacht. Und man kann immer mehr das Ausmaß von dieser Tragödie sehen. Und unter anderem wurde auch ein Soldat unter der Asche ausgegraben oder gefunden, eine sogenannte Schildwache. Und eine Schildwache hatte die Aufgabe, die wird von einem Hauptmann an einen Posten gestellt und diesen Posten hat diese Wache zu bewachen. Und er darf diesen Posten unter keinen Umständen verlassen. Und man hat diese Wache ausgegraben und die Wache war immer noch mit dem Speer in der Hand auf seiner Position. Selbst als das ganze Lava über die Stadt verschüttet wurde, verließ er seine Position nicht. Jetzt könnte man sagen, wie sinnlos, oder? Versteck dich halt, lauf weg, ist doch egal. Aber er ist für uns ein starkes Bild für Standhaftigkeit. Er hatte einen Befehl, und er war diesem Befehl gehorsam bis zum Schluss. Und er hat sich nicht davon abbringen lassen. Und wie bereits angekündigt, wollen wir heute über Noah nachdenken. Und Noah ist für mich auch ein Mann, der steht für mich für Standhaftigkeit. Er war standfest. Er hat in einer Zeit gelebt, in der er nicht viel Zuspruch bekommen hat. Er war ziemlich allein. In einer Gesellschaft, die ihm nicht applaudiert hat. Die haben ihn nicht gefeiert. Sondern er hatte es nicht leicht. Heutzutage würde man ihn vielleicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Er erzählt irgendwas, keiner glaubt ihm, das wird schon nicht passieren. Und obwohl er so alleine war und keinen Zuspruch bekommen hatte, blieb er bis zum Schluss standhaft. Und am Ende sollte er Recht behalten. Ich weiß nicht, wie er sich am Ende gefühlt hat, ob es eine Genugtuung war oder ob da doch Mitleid überwogen hat. Ich möchte mit euch heute den Text betrachten, den wir in der Bibellese gelesen haben. 1. Mose 6, Abvers 5 bis 22. Und dieser Abschnitt beginnt mit den Worten, als aber der Herr sah. Es beginnt damit, dass Gott auf die Erde schaut. Es beginnt mit einer göttlichen Perspektive auf das, was auf dieser Erde hier passiert. Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, allezeit nur böse. Wir sind hier ziemlich am Anfang der Bibel, Kapitel 6, das ist noch ziemlich am Anfang, aber es sind schon ca. 1550 Jahre vergangen. Und wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern, dann lesen wir noch die Worte von Gott nach der Schöpfung, es war alles sehr gut. Es war alles perfekt, es war vollkommen. Gott hatte nichts mehr zu tun. Also die Erde war eigentlich abgeschlossen in ihrer Schöpfung. Und dann gab es den Sündenfall und seitdem gab es so einen Abwärtstrend. Es ging immer weiter bergab. Wie so eine Abwärtsspirale, es ist unaufhaltsam geht, ging es nach unten. Und jetzt urteilt Gott über das, was auf der Erde gerade so passiert und er sagt, die Bosheit der Menschen ist sehr groß. Sein ganzes Trachten, sein ganzer Sinn, sein Verständnis, das ganze Sein von den Menschen ist böse. In der Elberfelder heißt es, es ist den ganzen Tag böse, in der Schlachter alle Zeit. Ja, also der Mensch hat einfach sein ganzes Leben, seine ganze Haltung, all das, was der Mensch gezeigt und repräsentiert hat, war böse, sein ganzes Trachten. Und dieser Vers beschreibt sehr gut und sehr exakt die Sünde der Menschheit. Das ist der Zustand von einem Sünder. Er ist durch und durch böse und sein ganzes Denken, sein ganzes Verlangen ist davon betroffen. Und so sieht Gott die Welt. Wenn wir jetzt einen Menschen aus dieser Gesellschaft damals herauspicken würden und sagen würden, wie beurteilst du, was gerade so auf der Erde passiert? Wie würdest du das Erdenleben beschreiben? Meint ihr, das wäre ähnlich zu dem, was Gott gesagt hätte oder was Gott gesagt hat? Ich denke, der Mensch würde sagen, wir sind eine sehr fortschrittliche, eine moderne, eine tolerante Gesellschaft. Ausgrabungen zeigen sogar, dass sie auch in der Technik sehr weit fortgeschritten waren. Die haben eine sehr feine Handwerkstätigkeiten und sie waren insgesamt sehr fortschrittlich. Wir konnten uns frei ausleben, das Leben und all die schönen Nebensächlichkeiten genießen und auskosten. Wir waren sorgenfrei. Im Neuen Testament, in Matthäus, lesen wir in Kapitel 24, Vers 38, denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah an die Arche ging. Ein sorgloses Leben, ein Schlaraffenland. Ein Leben, wo sie einfach alle Freiheiten genossen haben und keine Grenzen hatten. Ich muss ehrlich sagen, als ich das so gelesen habe und irgendwie darüber nachgedacht habe, sehe ich kaum einen Unterschied zu der Gesellschaft heute oder zu unserem heutigen Zustand. Man verabschiedet sich immer mehr von Moral, von christlichen Werten. Es wird immer extremer, es wird perverser. Es gibt keine Grenzen, sondern tu, was dich glücklich macht. Das ist die Devise, das ist das Lebensmotto. Und ich will gar nichts irgendwie jetzt so explizit hervorheben, aber nur wenn wir in die Nachrichten schauen, in die Schulen, Kindergärten, Medien, Filme, Politik, in die Landeskirchen, was dort passiert, ist so weit weg von dem, was wir in der Bibel finden. Aber der moderne Mensch, und ich denke auch der Mensch, der damals zu der Zeit gelebt hat, wenn er die Erde beschreiben müsste, würde er sagen, es ist alles gut, es ist doch alles normal. Auch Menschen der heutigen Zeit, die sagen, es ist doch alles okay, es ist doch eine normale, neue Normalität, es ist alles okay. Und der neue Mensch oder der moderne Mensch setzt neue Maßstäbe. Und wir als Christen mit der Bibel als unser Fundament, wir leben in dieser Welt. Und wir, wenn wir die Bibel lesen und sehen, was in der Welt passiert, dann merken wir, das passt irgendwie nicht so ganz. Und gerade weil wir in dieser Welt leben, stehen wir in der Gefahr, dass all das, was wir sehen, umso häufiger es gesagt und wir es lesen und sehen, umso mehr wir das sehen, wird es für uns auch normal. Oder wir stehen in der Gefahr, dass das für uns normal wird. Wir gewöhnen uns daran, dass Menschen ehelos zusammenleben und wir wundern uns eher, wenn Paare erst heiraten und dann zusammenkommen. Wir gewöhnen uns an den Anblick von gleichgeschlechtlichen Paaren. Wir gewöhnen uns daran, dass die Wissenschaft recht hat und dass die Mehrheit die Existenz von Gott leugnet. Wer glaubt schon an Gott? Wir gewöhnen uns an die Freizügigkeit und an die frühe Sexualisierung. Wir gewöhnen uns daran, dass Kinder ohne Autorität aufwachsen und mehr Entscheidungsfreiheit bekommen. Wir gewöhnen uns daran, dass Männer und Frauen ihre Rollen in der Ehe nicht mehr wahrnehmen. Und wir gewöhnen uns daran, dass Tiere fast schon auf eine Stufe mit Menschen gestellt werden. Und ich glaube, man kann diese Liste noch viel weiter ausführen. Und Gott schaut auf diese Welt zu der damaligen Zeit und sagt, die Bosheit der Menschen ist sehr groß. Das ganze Trachten, die ganze Gesinnung ist böse. Und wir werden gewarnt in Römer 12, Vers 2, passt euch diesem Ganzen nicht an, passt euch diesem Weltlauf nicht an, sondern lasst euch in eurem Wesen, eurem Verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, unser Sinn, unser Verstand, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sind aufgefordert, unserem Verstand, dem Verständnis von Gott anzugleichen, dass unser Denken dem Denken Gottes entspricht. Hier heißt es, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und Gott offenbart uns seinen Willen in seinem Wort. Da lesen wir Gottes Maßstäbe, da lesen wir, wie Gott ist, wie Gott denkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir täglich darin lesen, dass unser Denken erneuert wird, dass wir darüber nachdenken, dass es in uns gefestigt wird. Ich denke, ich habe das Beispiel vielleicht schon mehrmals gebracht, aber es ist für mich so ein gutes Beispiel. Einige Nordkoreaner sind aus Nordkorea geflohen und sind dann in China gelandet. Und ich weiß nicht, wo sie zum Glauben kamen, aber als sie in China waren, haben sie mehrere Stunden mit Bibellesen verbracht und mit dem Auswendiglernen von Versen. Und die Menschen drumherum haben sich gefragt, warum macht ihr das? Das ist ja total extrem. Aber für sie war das völlig normal, weil sie gesagt haben, wir haben so lange in Nordkorea unter diesem falschen Einfluss gelebt, wir haben so ein verkehrtes Denken und wir müssen so dagegen ankämpfen und unser Denken voll nach Gottes Maßstäben ausrichten, voll unser Verständnis nach seinem Verständnis richten. Und deswegen war das für sie völlig normal, dass sie so eifrig da bemüht waren. Und ähnlich unterliegen wir auch einem Einfluss, der mehr oder weniger offensichtlich da ist und er wirkt auf uns ein und er greift unser Denken an und wir sind herausgefordert, uns unser Verständnis immer wieder Gottes Verständnis anzugleichen und uns nicht davon abbringen zu lassen. Also Gott sieht ein sehr ernüchterndes Bild, als er auf diese Erde schaut. Und der Mensch würde vielleicht sagen, das ist normal. Aber auf wessen Blick kommt es eigentlich an? Auf den Blick Gottes oder der Menschen? Welches Urteil zählt am Ende? Und ich denke, entscheidend ist immer der Maßstab von demjenigen, der am Ende richtet. Und vielleicht bist du mit manchen Sachen nicht einverstanden oder vielleicht bist du mit Gottes Maßstäben generell nicht einverstanden. Aber das ändert gar nichts, weil Gott ist Gott allein und er hat das Recht, er ist der Schöpfer. Er hat das Recht, diese Maßstäbe zu setzen. Also Gott macht so eine Art Bestandsaufnahme von der Erde und das Ergebnis ist katastrophal. So was Ähnliches, so eine ähnliche Bestandsaufnahme hat Gott dann später im letzten Buch gemacht, in der Offenbarung, wo er jeder Gemeinde, da gibt es ja diese 7 Gemeinden, an die ein Sendschreiben schickt und jede Gemeinde bekommt so eine Art Zeugnis ausgestellt, so ein Bericht, wie es gerade um sie steht. Ja, da heißt es über die eine Gemeinde, sie haben die erste Liebe verlassen, die andere Gemeinde hält an einigen falschen Lehren fest, die andere lässt eine falsche Lehrerin zu, die eine hat den Namen, dass sie lebt, aber doch tot ist, eine Gemeinde ist standhaft und die andere ist lauwarm. Und so stellt Gott ihnen auch so, macht Gott irgendwie so eine Bestandsaufnahme von den Gemeinden und gibt ihnen so ein Feedback. Wie steht es gerade um euch? Und welches Urteil fällt Gott über unsere Gemeinde? Wie denkt Gott über uns? Welches Urteil fällt Gott über dich? Das Interessante ist im Vers 5, dass Gott gar nicht so sehr die Taten hervorhebt. Er sagt gar nicht so, das machen die oder das machen die, sondern er zeigt auf das Herz. Und er sagt, das Trachten der Gedanken seines Herzens sind allezeit nur böse. Dankeschön. Allezeit nur böse. Zur Zeit von Noah war fast die ganze Bevölkerung gottlos. Und bei den Gemeinden der Offenbarung sehen wir, dass bei einigen so ein Stück weit die Ausrichtung nicht mehr richtig war und der Fokus neu gesetzt werden musste. Wie steht es um dich? So, jetzt seid ihr wach. Wie steht es um dich? Wie ist deine Ausrichtung? Wie geht es deinem Herzen? Und ich frage das jetzt nicht, weil ich hier vorne stehe und dich fragen muss, sondern stell dir diese Frage bitte wirklich. Wie sieht es bei dir aus? Und wenn du bisher noch nichts mit Gott zu tun hattest und ihn vielleicht ignoriert hast, dann will ich dich warnen, dass Gottes Gericht eine Realität ist und deine Schuld vor Gott auch. Und jeder Mensch wird einmal vor Gott gerichtet. Und wir leben momentan in einer Gnadenzeit und wenn du jetzt schaust, wir sind in der Sommerzeit, es ist alles so schön entspannt und wir können das Wetter genießen und vielleicht den Urlaub. Aber das Gericht ist trotzdem eine Realität und vor dem können wir nicht weglaufen. Und bei dem heiligen Gott werden nur diejenigen sein, die für ihre Schuld Buße getan haben und Jesus als Stellvertreter haben. Also was ist deine Antwort darauf? Und diejenigen, die bereits Gottes Kinder sind, die hier vielleicht regelmäßig kommen, die gleiche Frage stelle ich dir auch. Wie steht es um dich? Wie geht es deinem Herz? Einmal gerettet und dann ist alles gut? Im Grunde genommen ja. Einmal in den Händen des Vaters und dann kann uns niemand mehr losreißen. Aber wie ist deine Beziehung zum Herrn? Mich persönlich spricht der Vers aus Sprüche 4, Vers 23 immer so tief an. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dieser Vers ist für mich jedes Mal so eine Ermahnung und er zeigt mir immer so viel auf, was mein Herz beinhaltet. Es bewahrt mich auch vor stolzen Gedanken. Wenn ich nur an diesen Vers denke, dann demütigt es mich immer wieder vor Gott. Unser Herz zu behüten bedeutet, uns vor Sünde zu hüten und die Beziehung zum Herrn zu stärken. Nichts soll zwischen mir und Gott sein. Es wird alles geht von unserem Herzen aus. Und deswegen zielt Gott auch auf das Herz in dem Vers 5. Er zielt darauf, das Trachten der Gedanken. Er geht auf den Grund der Probleme. Und das ist das Herz. Wir sollen unser Herz behüten. Die notwendige Kraft dafür kommt von Gott. Wir sind damit nicht alle auf uns allein gestellt, aber die Pflicht, die liegt bei uns. Gott gibt uns die Kraft, aber die Pflicht, die Verantwortung liegt bei uns. Gott schaut auf die Erde und stellt die Diagnose von ihren Herzen. Und da liegt das Problem. Wir machen ja manchmal um den Jahreswechsel rum Vorsätze. Ja, wir reflektieren das letzte Jahr, wir schauen auf das nächste Jahr. So, wir sind jetzt schon über die Hälfte, aber die Sommerzeit ist immer so Halbzeit. Wie ging es deinem Herz in diesem Jahr? Wie ging es deinem Herzen in diesem Jahr? Wie ging es deinem Herzen in den letzten Wochen und Monaten? Wenn du ehrlich vor Gott bist, wie geht es dir? Wenn ich dich fragen würde, wie geht es dir in deiner Ehe oder wie geht es dir in deiner Beziehung zu deinen Eltern oder zu deinen Geschwistern oder vielleicht zu deinen Freunden? Und du würdest sagen, ja, mir geht's gut, also meiner Frau und mir geht's gut, wir haben eine gute Beziehung. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Naja gut, vor 2 Wochen haben wir das letzte Mal gesprochen, aber ansonsten ist alles okay. Dann würden wir sagen, du brauchst einen Eheberater, du brauchst Hilfe, du brauchst Seelsorge, wende dich an jemanden. Wenn du an deine Beziehung zum Herrn denkst, wie würdest du sie beschreiben? Wie läuft es aktuell? Was ist deine Diagnose? Und wir bringen uns selbst um den Segen Gottes und um die Freude im Herrn, wenn unser Herz nicht auf Gott ausgerichtet ist, sondern wenn wir ein eigennütziges, ein egoistisches Leben führen. Und Gott kennt dein Herz, er sieht dein Herz und er prüft dein Herz. Und versteck dich nicht vor ihm, sondern bring es ihm. Er will Gemeinschaft mit dir und er will nicht, dass etwas zwischen dir und zwischen ihm steht, sondern er will direkte Gemeinschaft mit dir. Wir kennen es bestimmt, wenn wir vielleicht ein Problem mit einem Menschen haben und etwas zwischen uns steht, dann ist es unangenehm, mit diesem Menschen zu kommunizieren. Es ist unangenehm, mit diesem Menschen umzugehen. Es ist irgendwie so eine Blockade dazwischen. Wie viel mehr bei Gott, der heilig ist und der keine Sünde duldet. Und wenn wir bewusst in einer Sünde leben und uns und das die Beziehung belastet, wie viel mehr stört es uns oder die Beziehung zu Gott? Und er will alles zwischen dir und ihm ausräumen. Wenn Gott ein Zeugnis über dich ausstellen würde, wie würde es aussehen? Sei bitte ehrlich zu dir. Weil genau das hat Gott mit Noah gemacht. Und deswegen kommen wir zu den Versen 8 und 9. Gott hat das bei Noah gemacht. Er sagte, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Was für ein starkes Zeugnis, oder? Er sagt, dass Noah gerecht war. Noah war nicht fehlerlos, aber er war bereit, nach Gottes Maßstäben zu leben. Er hat sein Leben auf ihn ausgerichtet. Es heißt von ihm, dass er untadelig unter seinen Leuten war. Man konnte ihm nichts vorwerfen. Und Gott sagt, Noah wandelte mit mir. Noah lebt in einer absolut gottlosen Gesellschaft. Und Jesus hat es in Johannes 17 gesagt, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Und Noah zeigt genau das. Er lebte in dieser gottlosen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo keiner nach Gott gefragt hat, wo keiner mit Gott gewandelt ist. Aber er lebte abgesondert von der Welt, obwohl er in der Welt war. In Philipper 2 heißt es so schön, Philipper 2, Vers 15, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Und ich finde, das trifft so stark auf Noah zu. Noah hat geleuchtet, Noah ist herausgestochen unter diesen Menschen, unter diesem Geschlecht. Gott hat Noah in dieser gottlosen Masse gesehen. Und wir wissen nichts über Noahs Gedankenwelt. Wir wissen nichts über seine Gefühlswelt. Er hat leider keine Psalmen oder also wir haben hier keine Emotionen von ihm oder so. Wir wissen nicht, wie viele Konflikte er wegen seinem Glauben und wegen seinen Überzeugungen hatte, ob er Schwankungen hatte oder Tiefpunkte. Aber was wir uns bewusst machen müssen, er war ein Mensch wie du und ich. Er musste genauso mit anderen Menschen auskommen. Er hatte eine Familie. Er musste für sie sorgen. Er musste sie versorgen. Er musste arbeiten. Er musste mit Menschen umgehen. Er hatte Nachbarn. Er hatte Arbeitskollegen vielleicht. Er hatte Verwandte. Er hatte ähnliche Herausforderungen wie wir heute. Und mit Sicherheit war er ein Außenseiter wegen seinem Glauben. Vermutlich musste er sich auch den gleichen Fragen stellen, denen wir vielleicht auf unserer Arbeit oder in unserem Umfeld konfrontiert sind. Warum siehst du das mit der Ehe so streng? Genieß doch die freie Wahl. Jeder darf doch lieben, wen er will. Wer glaubt heute noch an Gott? Ist das mit deinem Glauben nicht vielleicht ein bisschen zu extrem oder zu radikal? Noah war also ein Lichtblick in der Gesellschaft und Gott hebt Noah hervor. Und Noah findet Gnade vor Gott. Noah war nicht fehlerfrei, sonst bräuchte er auch nicht die Gnade. Aber er wandelte mit Gott, er lebte mit Gott. Und damit war er scheinbar allein, weil von keinem anderen berichtet wird. Und das ist auch eine Realität, die wir heute alle erleben, oder? Wir sind nicht in der Mehrheit, wir bekommen keinen Applaus für unsere Überzeugungen und für unsere Hingabe zu Gott. Wir sind oft Außenseiter, man hat oft kein Verständnis für unsere Denkweise. Aber wir werden auch darauf vorbereitet, weil es heißt, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst, im ersten Johannesbrief. Wundert euch nicht. Zur damaligen Zeit haben die Menschen ja noch sehr stark von der mündlichen Überlieferung gelebt. Sie hatten ja keine Schriften, die hatten keine Abschriften von irgendwas, sondern es wurde immer mündlich weitergegeben. Und der Uropa von Noah, das war der Henoch. Und Noah hat ihn knapp verpasst, um 70 Jahre. Zur damaligen Zeit war das noch knapp. Und von Henoch, von seinem Uropa, heißt es ebenfalls, er wandelte mit Gott. Und wir sehen, also im Kapitel zuvor heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und wir sehen, dass der Urenkel es seinem Uropa gleichtat. Beide wandelten mit dem Herrn. Er hatte ihn nicht mehr erlebt und war darauf angewiesen, dass man ihm diese Geschichten von seinem Uropa erzählte. Und daran sehen wir auch ein Stück weit, wie wichtig es ist, dass wir in der eigenen Familie Vorbilder haben, geistliche Vorbilder. Vielleicht hast du selbst keinen in der Familie, wo du sagen kannst, der ist mir im Glauben ein Vorbild oder der war mir im Glauben ein Vorbild. Aber ich möchte dich ermutigen, sei du jemand, der vorangeht. Sei du jemand, dem man nacheifert, von dem man lernen kann, an dem man sich orientieren kann. Sei jemand, von dem man sagen würde, er wandelt mit dem Herrn oder sie wandelt mit dem Herrn. Wir haben dieses bekannte Beispiel von Timotheus, der von Paulus darauf hingewiesen wird, halte an dem Glauben von deiner Mutter und von deiner Großmutter fest. Halte daran fest, das, was sie dir mitgegeben haben. Und es ist für uns eine große Verantwortung, unseren Glauben an unsere Kinder weiterzugeben. In 1. Korinther 7, Vers 14 heißt es, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. In diesem Abschnitt geht es viel um die Frage Heirat, Wiederheirat oder Scheidung. Und was dieser Vers sagt, ist, wenn ein Elternteil in der Familie gläubig ist, überträgt sich die Gnade Gottes und Gottes Schutz gewissermaßen auch auf die anderen Familienmitglieder. Sie sind vor übermäßigem geistlichen Schaden bewahrt und haben Anteil an Segnungen, was auch dazu führen kann, dass Familienmitglieder gerettet werden. Sei ein geistliches Vorbild für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für deine Geschwister, für deine Eltern, indem du mit dem Herrn lebst und ihm treu bist. Henoch wandelte mit dem Herrn und das Gleiche sehen wir dann einige Generationen später bei dem Urenkel Noah auch. Also Noah ist der Einzige, der Gnade vor Gott findet und seine Familie ist damit eingeschlossen. Und ich schließe daraus, dass die Familie hinter Noah stand und hinter seinen Überzeugungen. Und Gottes Entschluss, nachdem er so eine Bestandsaufnahme von der Welt gemacht hat und auch von Noah, ist, er fällt ein Urteil über die Welt. Und er sagt in Vers 7, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. 1550 Jahre, Gott hat sehr lange zugeschaut. Und jetzt spricht er das Gericht aus. Und in Vers 13 betont er dann nochmal, das Gericht ist beschlossene Sache. Das Gericht steht fest. Es wird definitiv kommen. Und hier können wir auch ein Stück weit bei diesem ganzen harten Gericht, bei dieser ganzen Gerechtigkeit, können wir in Gottes Herz sehen. Und in Vers 6 heißt es, es betrübte ihn in seinem Herzen. Gott ist ein langmütiger und ein gnädiger Gott. Und Gott gibt in Vers 3, Kapitel 6, Vers 3, gibt noch eine Frist von 120 Jahren. Er kündigt das Gericht zwar an, er sagt, das Gericht wird kommen, aber er bietet auch Rettung an. Er zeigt einen Ausweg. Und da kommt Noah ins Spiel. Noah erfährt von dem Gericht von Gott und mit diesem Gericht bekommt er aber auch eine Anweisung, einen Auftrag. Und dieser Auftrag lautet, eine Arche zu bauen. Wir haben das vorhin in der Bibellese gelesen. Ich werde diese ganze Auflistung jetzt nicht nochmal machen, aber er sollte eine Arche bauen und Tiere dort unterbringen, in verschiedenen Konstellationen. Und vermutlich hast du ein Bild davon oder eine Vorstellung, wie das funktioniert, wie das ausgesehen haben könnte. Irgendwo auf einer Wiese steht dann eine Arche und da bringen die Leute Holz und die Tiere kommen dann irgendwann dazugelaufen. Und manchmal machen wir diese Männer, die wir in der Bibel sehen oder von denen wir lesen, machen wir sie geistlicher, als sie sind. Ich will Noahs Zeugnis in keinster Weise schmälern. Ich will ihn überhaupt nicht anzweifeln. Er wandelte mit dem Herrn. Er war ein großer Gottesmann und ein Glaubensheld. Aber er war ein Mensch wie wir. Und er hatte Bedürfnisse, er hatte eine Familie, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, um die er sich kümmern und die er versorgen musste. Vermutlich hatte er auch Termine, wie wir heute, Veranstaltungen, Feste, andere Beziehungen. Und das Leben damals war vielleicht nicht so kompliziert wie heute und nicht so schnelllebig, aber es war trotzdem aufwendig. Das Leben war damals nicht unbedingt einfacher, weil jetzt hatte er ein großes Projekt, um das er sich kümmern musste, eine Arche zu bauen. Und ich möchte ein Zitat oder einen Buchabschnitt von Wilhelm Busch zu der Person Noah vorlesen. Ich glaube, so gut wie er kann ich es nicht formulieren und ich würde es jetzt einfach so vorlesen, weil es sehr treffend ist. Wir müssen uns die Lage einmal vorstellen. Dieser Mann fängt an, mitten auf dem trockenen Lande ein riesiges, kielloses Schiff zu bauen. Die Leute wundern sich und fragen, Noah, was tust du da? Darauf bezeugt Noah ihnen das kommende Gericht Gottes. Die Antwort der Menschen ist überlegener Spott. Aber Noah baut weiter. Die Sache erregt größeres Aufsehen. Die Verwandtschaft des Noah kommt und versucht, ihn von seinem Bau abzubringen. Das Einzige, was Noah erwidern kann, ist, der Herr hat es gesagt. Allmählich wird Noah weithin im Lande berühmt als der größte Narr, den es gibt. Was soll Noah dem Spott entgegensetzen? Nichts anderes als dies, der Herr hat es gesagt. Vielleicht hat sich die damalige Wissenschaft der Sache angenommen. Sie hat mit großem Eifer bewiesen, dass solch eine große Flut gar nicht möglich sei. Da haben sich die Gewissen, die durch Noahs Predigt unruhig geworden waren, wieder beruhigt. Was aber sollte Noah dem wissenschaftlichen Gutachten entgegensetzen als dies, der Herr hat es gesagt? Ich denke mir, dass der Noah schreckliche Nachtstunden erlebt hat, wo seine Vernunft sich meldete und um ihm klarzumachen, zu versuchte, dass er doch ein Narr sei, wenn er gegen die ganze Welt stehe, dass er sich lächerlich mache mit seiner Arche. Und Noah hatte Fleisch und Blut zum Schweigen gebracht mit dem Satz, der Herr hat es gesagt. So hat Noah sich unter das Wort Gottes gestellt. Dem Wort glaubte er, dem Wort war er gehorsam. Mit dem Wort wehrte er sich gegen die Welt und gegen sich selbst. Das Wort war seine Hoffnung, seine Zuflucht und seine Burg. An dem Wort Gottes richtete er sich in seinem Tun aus. Und er behielt Recht gegen die ganze Welt. Treffender kann man das, glaube ich, nicht ausdrücken. Noah war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. In 2. Petrus 2, Vers 5 wird er so bezeichnet. Er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Noah hat das kommende Gericht angekündigt. Und mit ziemlicher Sicherheit hat er den Menschen auch klar gesagt, warum das Gericht kommen muss. Und er hat auch, indem er die Arche gebaut hat, hat er einen Rettungsweg gezeigt. Hier ist das Schiff. In der Arche gibt es Platz für diejenigen, die mit Gott wandeln. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Noah hatte eine Verheißung, dieses angekündigte Gericht und diesen Auftrag. Und daran hat er sich 120 Jahre lang festgehalten. Und in Hebräer 11, Vers 7 lesen wir dazu, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche, zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah baut die Arche auf die Anweisung von Gott hin, ohne eine Vorstellung zu haben, wie das funktionieren soll. Er war gehorsam und er vertraute Gott. Die Welt hat so eine Sintflut vorher noch nie gesehen. Selbst Regen hat es zu der Zeit höchstwahrscheinlich noch nicht gegeben. Und obwohl so viel dagegen gesprochen hat, oder hätte, man hätte so viel anzweifeln können, woher soll das Wasser kommen? Wo finde ich die ganzen Tiere? Woher weiß ich, ob ich alle Tiere drin habe? Wer weiß, ob das Schiff halten wird? Weil eine Probefahrt gab es ja nicht. Und sein Glaube kam dadurch zum Ausdruck, dass er den Anweisungen Gottes gehorsam war. Und das für 120 Jahre. Das ist meine Glaubensprüfung, oder? Noah tut, was Gott ihm sagt. Und das lesen wir in Vers 22. Wir lesen es zweimal. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Noah tut, was Gott ihm sagt, entgegen jeder menschlichen Logik. Und mit Sicherheit hat der Bau dieser Arche jetzt sein ganzes Leben bestimmt. Aber Noah macht alles, wie Gott es gesagt hat. Er war ein Täter des Wortes. Und genau dazu sind wir auch angehalten. In Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und später heißt es dann, dann wirst du glückselig sein in deinem Tun. Sei ein Täter des Wortes. Wir hören so viel, wir lesen so viel. Aber das Wort muss in uns Frucht bringen. Es muss in Taten übergehen. Das Wort Gottes will angewendet werden. In der Bergpredigt veranschaulicht Jesus das sehr schön. Und er sagt, der kluge Mann, er baut sein Haus nicht auf irgendeinem lockeren Untergrund, sondern auf einem Felsen. Und Jesus sagt, diejenigen, die meine Worte hören und das auch tun, die das im Glauben auch tun, die sind wie dieser kluge Mann. Da kommt ein Regen und das Haus steht fest. Lasst uns das, was wir im Wort lesen und das, was wir hören aus Gottes Wort, in unserem Leben praktisch anwenden. Bleibt nicht dabei stehen, es einfach nur aufzunehmen und zu wissen oder zu hören, sondern setz es um, wende es an, im Glauben. Und als Noah dann die Arche fertiggestellt hatte, da kamen die Tiere herbei, wie von Gott angeordnet, auf Gottes Befehl hin, und Gott schließt die Tür der Arche und das Gericht beginnt. Wir lesen, dass das Wasser zuerst von unten kommt, dann kommt es von oben. Wir hatten jetzt die vergangenen Tage, Andreas hatte es erwähnt, wir hatten ein Unwetter. Und ich stand am Donnerstagabend, war es glaube ich, stand ich dann bei uns am Terrassenfenster und habe geguckt, weil wir haben draußen einen Pavillon und der ist nicht ganz fest. Und es hat gestürmt und geregnet und der hat gewackelt und ich habe mir gedacht, oh weh, hoffentlich hält das. Aber ich wusste, ich hatte eine Wetter-App, ich wusste, ja, die Wolken ziehen bald vorbei, noch 2 Stunden muss ich durchhalten, dann ist es vorbei, dann hört es auf. Aber das Unwetter damals, das sollte nicht aufhören, bis alle Menschen und bis alle Tiere auf der Erde ausgelöscht sind. Das Gericht wird komplett durchgezogen. Und was müssen die Menschen gedacht haben, als sie dann gesehen haben oder als sie gemerkt haben, Noah hatte recht. Noah hatte recht. Sie hatten so viel Zeit, so viele Gelegenheiten, aber sie haben es nicht für möglich gehalten. Das ist unrealistisch, das kann nicht passieren, das Gericht wird eh nicht kommen. Sie haben das Zeugnis von Noah verworfen, sie sind mit der Langmut Gottes schamlos umgegangen. Und genau diese Haltung haben heute viele Menschen. Vielleicht denkst du heute genauso. Wer weiß, ob das alles kommen wird, wer weiß, ob das alles stimmt. Wie sehr müssen es die Menschen damals bereut haben, als sie gemerkt haben, das Wasser hört nicht auf, das Wasser steigt immer mehr. Die Tür von der Arche geht nicht mehr auf, es ist zu spät. Wir müssen uns da hineinversetzen. Was müssen die Menschen für Emotionen, wie bitter mussten sie das bereut haben? Es ist zu spät. Und wir sind heute in einer ähnlichen Lage wie Noah, weil Gott uns in seinem Wort klar zeigt, dass uns ebenfalls ein Gericht erwartet. Es wird mehrfach im Neuen Testament angedeutet. Ich nehme hier eine Stelle raus in der Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ich lese das nicht vor, weil ich die Stimmung hier kaputt machen will oder weil ich dir was Schlechtes wünsche. Ich will dich warnen. Wie würden wir über Noah denken, wenn er irgendwo in die Berge gehen würde und dort still und heimlich die Arche bauen würde? Wir würden sagen, er ist ein Egoist, er ist lieblos, er hat keine Liebe für die Mitmenschen. Und so wollen wir dich warnen, wie Noah die Menschen damals gewarnt haben. Gottes Gericht kommt. Und genauso wie es für die Menschen damals unrealistisch war, dass da ein Gericht kommen sollte, so denken die Menschen heute genauso, dass es nicht eintreffen wird. Gott hatte eine Rettung für sie bereit. Die Arche war da. Sie haben an Noah gesehen, dass für ihn Rettung da war. Sie hätten ihn fragen können. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit, ein Verkündiger. Und Gott hat auch für uns eine Rettung geschaffen. Es ist nicht so, dass wir alle irgendwie hoffnungslos auf ein Gericht zusteuern und keiner kann entkommen, sondern es gibt einen Ausweg. Aber es gibt auch ein zu spät. So wie es für die Mehrheit der menschlichen Bevölkerung damals war. Es war zu spät. Und in Jesaja 55, Vers 6 lesen wir, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Wir leben momentan in der Gnadenzeit. Spiel nicht mit Gottes Geduld und mit seiner Langmut. Mit seinem Langmut. Spiel nicht damit. Manche haben genau das gesagt, die haben gesagt, auch im Neuen Testament wird das thematisiert, ja, das mit der Verheißung, das stimmt doch alles gar nicht, das wird eh nicht eintreffen. Und dann heißt es in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus. Wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Gott gibt dir noch die Zeit zur Buße. Lass dich nicht von irgendwelchen Nebensächlichkeiten auf dieser Welt ablenken, sondern sei bereit für das Gericht. Und es ruft uns Gläubige auch gleichzeitig in die Pflicht, wir sollen Verkündiger der Gerechtigkeit sein. Wie gesagt, wenn Noah diese Arche irgendwo in den Bergen heimlich bauen würde, dann würden wir sagen, er ist ein Egoist. Wo bauen wir unsere Arche? Oder wie offen leben wir unseren Glauben? Es ist unsere Verantwortung zu warnen und das Gericht ist real und es kommt. Und deswegen haben wir eine große Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber. Aus Liebe. Genauso wie Gott uns auch aus Liebe warnt. Aber Gott hat auch dieses Mal einen Rettungsweg bereit und dieses Bild von der Sintflut, das wir in- und auswendig kennen, die Rettung von Noah und seiner Familie in der Arche während der Sintflut, sie sind ein starkes Bild von dem, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. So, und ich lese jetzt den letzten Bibelabschnitt für heute aus 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. Und dort heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, für uns, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Dieses Bild, dass 8 Menschen in dieser Arche während der Sintflut waren und dass sie darin bewahrt blieben, das beschreibt einen Christen, der durch die Errettung, er befindet sich in Christus. Wie auf der einen Seite Noah und seine Familie in der Arche waren, sind die Christen durch die Errettung in Christus. Und wie das Wasser die Arche gegen die Arche geschlagen hat und die Arche getroffen hat, aber die Menschen verschont blieben, genauso hat das Gericht Jesus Christus am Kreuz getroffen und wir, die wir in Christus sind, uns trifft das Gericht nicht. Wir bleiben vom Gericht verschont. Und nur, um das nochmal klarzustellen, in Christus sind diejenigen, die ihr Vertrauen, ihre Hoffnung und ihre Zuversicht auf Jesus Christus allein setzen. Und so befindet sich der Gläubige, der in Christus ist, in der Arche, die ihn über das Wasser des Gerichts in die ewige Herrlichkeit bringen wird. In Christus ist unsere Rettung. Und dieses Bild von der Sintflut, das Gericht von damals ist abgeschlossen, die Sintflut ist vorbei und eine Sintflut wird es nicht nochmal geben. Das hat Gott uns versprochen. Aber dieses Bild ist ein Hinblick auf Jesus Christus, auf das, was er für uns getan hat. Und so will ich dich ermahnen und ermutigen, dem Beispiel von Noah zu folgen. Wandle mit dem Herrn, richte dein Herz auf ihn aus, lebe mit dem Herrn. Sei ein Verkündiger der Gerechtigkeit Gottes und vertrau auf Gottes Wort und halte daran fest, wie Noah es getan hat. Und zu guter Letzt, schau auf Jesus Christus, der unsere Rettung ist, im Hinblick auf das kommende Gericht. Amen. Ich würde gerne noch beten. Mein himmlischer Vater, du bist ein guter und ein gerechter Gott. Du bist ohne Fehler, du bist absolut rein und du bist voller Liebe und Gnade und voller Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Herr, du siehst uns Menschen, du hast uns in unserem verlorenen Zustand gesehen. Und Herr, für Sünde, Herr, wirst du strafen. Aber du hast uns auch eine Rettung geschaffen in Jesus Christus. Du hast unsere Not gesehen, du hast gesehen, dass wir hoffnungslos verloren waren und du hast dich uns selbst hingegeben. Du wurdest Mensch wie wir und du hast dich ans Kreuz nageln lassen und damit hast du uns einen Weg in die Herrlichkeit bereitet, einen sicheren Weg, sodass wir frei sind vom Gericht, wir sind befreit, wir sind gerechtfertigt durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat. Danke, Herr, für dieses klare Bild von Noah und der Sintflut. Und dem Gericht über die damalige Menschheit. Danke, Herr, dass wir daran sehen können, dass du es ernst meinst mit der Sünde und dass auch das Gericht, das du angekündigt hast, dass es eintreffen wird und dass du gerecht bist und dass du richten wirst. Aber genauso haben wir gesehen, dass du treu bist und zu deinem Wort stehst. Du hast Noah versprochen, dass er bewahrt bleibt und du hast ihn durchgetragen in der Arche. Und so vertrauen wir auch darauf, dass wir in Jesus Christus gerechtfertigt sind vor dir und vor dem Gericht verschont bleiben. Ich preise dich dafür, Herr. Und ich möchte dich für diejenigen bitten, Herr, die noch nicht Anteil haben an dieser Hoffnung. Das Gericht kommt, Herr. Bitte mach es ihnen ganz klar. Schenk ihnen keine Ruhe darüber. Bitte, Herr, lass sie sich auch nicht ablenken durch irgendwelche Nebensächlichkeiten oder kurzen Freuden, die wir hier auf dieser Erde genießen können. Sondern, ja, zeig ihnen, dass das Gericht kommt, dass es real ist. Richte unsere Herzen bitte ganz auf dich aus. Und wir freuen uns, Herr, wenn du wiederkommst. Und ich preise dich für all das, was du in Jesus für uns getan hast. Amen.